Habt ihr schon mal das Gefühl gehabt oder auch gesagt, ich resigniere, ich gebe auf, hat doch alles keinen Sinn? Dieses Gefühl kennen, glaube ich, viele, dass man irgendwann mal an dem Punkt ankommt, dass man resigniert. Da ist dann so eine leise Stimme, so eine innere leise Stimme, lass es bleiben, es bringt ja doch nichts. Ich bin sicher, ganz viele kennen das. Manchmal im ganz persönlichen Leben, aber manchmal auch in der Gemeinde und auch in unserem ganzen Land. Es liegt so eine Art wie eine Wolke über Deutschland. Es geht nicht aufwärts, es geht abwärts. Auch die neue Regierung kann natürlich nicht alles rumdrehen und den Wirtschaftsaufschwung ganz schnell bewerkstelligen. Eine aktuelle Umfrage zeigt, 47% der Deutschen fühlt sich häufig bis sehr häufig erschöpft und ist pessimistisch, wenn sie an die Zukunft denken. Also fast die Hälfte. Bei den 18- bis 35-Jährigen ist der Wert sogar noch höher, da liegt er bei knapp 60%. Die Quelle ist Statista, Zukunftsängste und Resignation. Das ist also kein Randthema, sondern das ist ein Thema, das uns alle in irgendeiner Weise angeht, betrifft oder wo wir uns auch selbst entdecken. Wie ereignet sich das? Zunächst mal sind es enttäuschte Erwartungen. Wir haben gehofft, wir haben geplant, wir haben gebetet und dann kam alles ganz anders. Ich denke an einen früheren Kollegen von mir, als ich noch bei Open Doors war. ITler hat nach seiner Zeit bei Open Doors, war er 3 Jahre in England auf einer Bibelschule mit seiner Frau. Und dann kam der Tag der Ausreise nach Papua-Neuguinea. Darauf hat er jahrelang hingearbeitet. Und dann haben sie Sprachstudium dort gemacht und dann haben sie gerade angefangen und dann kriegen sie dort ihr drittes Kind. Und das dritte Kind ist krank und kann nur in Deutschland behandelt werden. Zelte abbrechen, zurück nach Deutschland. Da kann man doch wirklich resignieren, wenn man jahrelang auf ein bestimmtes Ziel hinlebt. Das verbindet sich auch mit dem Gefühl der Machtlosigkeit. Dass wir denken, was können wir schon ändern? Gesellschaftlich? Boah, vergiss es. Oder vielleicht doch. Ich habe euch, glaube ich, voriges Jahr davon erzählt, dass ich zu der Bewegung Sauberes Kelkheim gehöre. Die Aktion einmal im Monat mit Weste und Eimer und Müllsack und Zange unterwegs zu sein, das machen wir dann gemeinschaftlich, um den Müll zu sammeln. 2 Stunden, einmal im Monat. Bringt das Veränderung? Na klar. Ich glaube vor allen Dingen, dass es ein neues Bewusstsein bei all den Menschen weckt, die das sehen und mitkriegen. Und natürlich braucht es einen langen Atem. Natürlich ist es nicht von heute auf morgen eine Veränderung im Denken der Menschen und im Verhalten der Menschen. Aber es lohnt sich. Und in Bezug auf Gemeinde, das Gefühl von Machtlosigkeit, das kennen wir. Wir können die Gemeinde nicht verändern. Wir können sie nicht umkrempeln. Es braucht Jahre, 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 um sie weiterzuentwickeln. Wer resigniert, gibt auf, zieht sich zurück, gibt die Hoffnung auf, hört auf zu beten und zu handeln. Menschen, die die Gottesdienste verlassen oder nur noch ab und zu mal besuchen, sind die klassischen Zeichen dafür. Wenn ich euch anschaue, jetzt muss ich aber ganz genau gucken, wer von euch war schon bei Gründung der Gemeinde hier in Kelkheim dabei? 1, 2, 3. Wir sind nur noch 4. Also wir haben die ersten Jahre erlebt. Ich war 10 Jahre hier, die ersten 10 Jahre. Ja. Was für ein Engagement, was für eine Liebe, was für eine Energie, was für eine Kreativität haben wir da reingesteckt. Das war doch toll. Wir haben uns gegenseitig geholfen, unterstützt, mitgeteilt. Jeder wusste, wofür er beten kann. Das sind jetzt etwa 35 Jahre her, ja? So etwa 35 müssten es sein. Manche sind vielleicht 20 Jahre hier, manche 10 und manche sind noch relativ neu. Ich freue mich immer, wenn ich ein paar Menschen hier sehe, die ich noch nicht kenne, so wie euch. Ich glaube, einmal gesehen, aber... Oh, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Wir haben uns noch nicht so persönlich unterhalten. Verzeiht mir. Ja, also Menschen haben hier zum Glauben an Jesus gefunden. Menschen haben hier geistliche Heimat gefunden. Ich hoffe, dass das jeder von euch sagen kann. Sind aufgebaut worden, sind getragen worden. Ich weiß, dass einige von euch krank und schwer krank waren. Auch etliche, die heute jetzt nicht hier sind. Ihr habt gebetet und geglaubt. Ihr habt euch investiert mit euren Gaben in die Gemeinde. Und ihr tut es bis heute. Ihr Lieben, ich weiß, dass man dabei ganz schön müde werden kann. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Pastor. Der wollte von mir wissen, ob ich ihn gebrauchen kann in unserem Dienst. Er sagte, ich war so und so lange Pastor in einer Gemeinde. Wenn sich im Jahr nur ein Mensch bekehrt, dafür lohnt sich doch der ganze Aufwand nicht. Er vollzeitlich gibt seine ganze Zeit und Energie in die Gemeinde und hat dann einen Menschen, den er taufen darf. Ist das die richtige Einstellung? Nein, natürlich nicht. Aber ich konnte ihn verstehen. Es gab natürlich noch viele andere Gründe, warum er resigniert war. Und er ist gegangen, hat sich eine neue Aufgabe gesucht. Wir sehnen uns danach, dass unsere Gottesdienste voll werden. Und nicht nur voll mit Christen, sondern voll mit Menschen, die Jesus suchen, die interessiert sind. Aber sie kommen nicht in Scharen. Wenn Einzelne kommen, freuen wir uns ja riesig, denn jeder Einzelne ist so wertvoll und wichtig und immer ein Hoffnungsträger. Wieder die Resignation. Ich frage euch, aber beantwortet euch die Frage bitte selbst. Hast du den Glauben für die Gemeinde, dass hier nochmal ein richtiger Wachstumsschub kommt? Ich war in dieser Woche auf einer Konferenz und da wurde berichtet, dass in England und in Frankreich gerade starke geistliche Aufbrüche sind. Tausende kommen dort zum Glauben, hauptsächlich junge Menschen. Das könnt ihr mal googeln, ich weiß jetzt keine Adresse, aber wer sich umschaut, der findet schon. Tausende kommen an bestimmten Orten zum Glauben. Und es ist eine neue Dynamik und Entwicklung. Ich nehme eine neue Entwicklung wahr bei den Gebetsbewegungen. Vor allen Dingen die, die sich zusammentun, wo nicht nur ganz kleine Grüppchen sich treffen zum Beten, sondern wo sich viele zusammentun. Es gibt heute viele Online-Gebetsgruppen. Ich glaube, ihr habt auch eine, ne? Ich hab ja gestern noch mal auf eure Homepage geguckt. Ja, das macht es so einfach. Dann muss man keine weiten Wege fahren und ist doch zusammen Und wenn man sich schon kennt, dann ist es sowieso leichter. Also Resignation ist mehr als Müdigkeit. Man sagt ja oft, ich bin müde. Ja gut, dann schlaf mal eine Nacht gut oder schlaf mal länger. Das hilft aber nichts für unsere innere Müdigkeit. Da braucht es viel mehr. Am letzten Sonntag sprach ich mit einer Frau. Ich wusste, dass die Ehe getrennt ist. Und sie sagte, mein Mann war so frustriert, dass er ausgezogen ist. Und sie sagte, und ich habe mir jetzt Hilfe geholt, um meinen Anteil daran zu überprüfen. Und sie sagte, und ich entdecke immer mehr und mehr, dass ich mir nie die Mühe gemacht habe, meine Identität wirklich zu entwickeln. Ich war immer nur sein Anhängsel. Und er hat es irgendwann nicht mehr vertragen, dass ich keine eigene Meinung habe. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Und dann hat sie bitterlich geweint. Und ich habe für sie gebetet und hoffe, dass sie wieder neue Hoffnung bekommt. Wenn wir in die Bibel schauen, haben wir natürlich eine Reihe von Beispielen. Und ich möchte den Elia nehmen. 1. Könige, Kapitel 19. Wo bist du denn nun? Kapitel 19, Vers 4. Das ist ja, Elia ist ja ganz, ganz, ganz spannend. Ein Prophet, ein großer Prophet Gottes, dem Gott eine Menge zugemutet hat. Ich lese mal ab Vers 1. Und Ahab sagte Isabel alles. Ich habe Luther 84. Oh, ihr seid ja super schnell. Gut, ich lese schon mal. Der Text kommt dann gleich. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue, wie einer von diesen Seelen, also wie Elia ihnen getan hat. Als er das sah, machte er sich auf und ging hin um seines Lebens willen, kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging eine Tagesreise weit in die Wüste und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und bat, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist genug. So nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Soweit. Ich weiß nicht, ob ich das ausgehalten hätte, was Gott Elia zugemutet hat. Aber Gott weiß ja, wen er wozu beruft. Denn den ermächtigt er auch für seine entsprechende Aufgabe. Also, Elia hatte die Baalspriester mit dem Schwert getötet, auf Gottes Befehl hin. Und jetzt sollte es ihm genauso gehen. Es reicht mir. Ich habe genug. Ich habe genug von dir. Ich habe genug von dem Allem. Alles wörtliche Zitate. Das ist Resignation. Und Gott? Gott begegnet ihm nicht mit Vorwürfen, sondern mit Stärkung. So ist Gott. Ein Engel kommt und bringt ihm zu essen und zu trinken. Der serviert ihm das Mahl. Der kommt nicht nur einmal, der kommt zweimal. Durch die Kraft dieser Superspeise, ich hätte gern gewusst, was das war, aber das Rezept ist nicht angegeben. Dieser Superspeise, das muss ja unglaublich kalorienreich gewesen sein, so richtig was zum Aufbauen, ja, das einen high macht. Also dann geht er 40 Tage lässt seinen Diener da und dann geht er 40 Tage lang durch die Wüste bis zum Berg Horeb. Elia wird von Gott gestärkt. Das ist das Stichwort. Dass Gott kommt und eingreift und einen wieder hochhebt. Oder dass er sagt, steh auf, hast lang genug gelegen oder gesessen oder dich ausgeruht. Steh auf, komm, wir machen weiter. Wir machen zusammen weiter. Im Psalm 42, da heißt es von dem Psalmisten, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott und ich werde ihm noch danken. Der Psalmist spricht zu sich selbst. Das mache ich auch manchmal. Komm, Margret, jetzt stell dich nicht so an. Komm, Margret, jetzt sei nicht so empfindlich. Margret, das hast du selbst eingebrockt. Margret, es geht weiter. Sibylle, es geht weiter. Der Weg ist nicht zu Ende. Wir leben noch. Wir sind noch nicht tot. Wir sind noch auf der Erde. Jesus sagt, steh auf, der du müde bist. Begib dich wieder in die Reihe derer, die sagen, Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Hier bin ich. Zeig mir den nächsten Schritt. Resignation entspricht dem Blick auf die eigenen Umstände und die Erfahrung. Und dann gucken wir natürlich auf die negativen Erfahrungen und nicht auf die guten Erfahrungen. Die blenden wir dann aus. Die Bibel lädt uns eindeutig ein zum Blick auf Gottes Verheißungen, auf Gottes Treue und auf die Zukunft. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben, sagt Gott durch Jeremia. Hoffnung ist kein Gefühl, sondern ein Geschenk und eine Entscheidung, getragen von den Zusagen Gottes. Also, um es praktisch werden zu lassen. Wir müssen uns erinnern. Ruf dir die Zusagen Gottes ins Gedächtnis. Ermutigung geschieht in der Gemeinschaft. Dass einer den anderen anspricht und ermutigt. Niemand muss alleine durchhalten. Nicht in der Krankheit, nicht in der Krise, nicht in der Resignation der Gemeinde. Ich sage das jetzt mal so, ich habe euch nicht gefragt. Aber ich weiß, dass ihr euch mehr wünscht. Ich habe die Bedeutung einer DNS auf neue Weise kennengelernt. Also was eine DNA ist, das wissen wir alle. Wisst ihr, was DNS ist? Danke, Herr Fachmann, das habe ich nicht verstanden. Beziehungsweise die Deutung kenne ich nicht. Ist dasselbe, das wusste ich noch gar nicht. Also DNS, das geht nur bei DNS. DNS heißt der nächste Schritt. Very easy. Das müsst ihr euch merken. Der nächste Schritt und alles, alles, alles im Leben beginnt mit dem nächsten Schritt. Ich will zum Schluss nochmal 2. Timotheus 1, Vers 7 nennen. Da sagt Paulus, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Der ist nicht von Gott. Wie könnte die Furcht, die Angst, die Resignation, alle Bedenken, wie könnte das von Gott sein? Gott ist ein Gott des Lebens. Bei ihm blüht's. Sondern den Geist der Kraft. Also, heute will ich mal so eine Vitaminspritze kriegen wie der Elia. So was, was mich hochbringt. Ihr wisst, als ich Rentnerin wurde, da habe ich gebetet, Herr Jesus, was machen wir beide in den nächsten 10, 15 Jahren zusammen? So, und ihr habt's ja, ihr wisst es ja, was ich mache. Mein Leben ist überhaupt nicht langweilig. Kein einziger Tag. Mit Freuden bin ich im Kontakt mit unseren Partnern und das alle paar Tage, in der Regel per WhatsApp. Schlechte Nachrichten, Baustelle, kritische Baustelle und dann wieder Hoffnung. Letzten Sonntag hat Pastor Rami 7 Menschen getauft. Schiiten, Sunniten und Drusen. Alle sind zum Glauben an Jesus gekommen. Alle haben Jesus erkannt als Herrn und Retter. Ja, ist das wahrscheinlicher, als dass sich Menschen in Kelkheim bekehren? Nee. Ich wohne ja da drüben, 200 Meter von hier entfernt. Ich habe schon manchmal gedacht, wenn sich alle Christen in Kelkheim zusammentun würden, zum Beten, das ist immer noch mein Traum, aber ich musste mir selbst verbieten, es zu initiieren, weil ich keine Zeit und Energie dafür mehr habe. Aber vielleicht jemand von euch. Ein kleiner Text in unser Blättchen. Wie heißt die Zeitung? Weiß schon gar nicht mehr. Amtsblatt, ja. Ein kleiner Text mit einem pfiffigen Text, mit einer pfiffigen Einladung. Alle Christen in Kelkheim, und hier wohnen garantiert ein paar hundert. Und jetzt meine ich nicht die Mitglieder der evangelischen und katholischen Kirche, sondern die, die von hier aus in die umliegenden Orte und Städte fahren zum Gottesdienst. Aber die wohnen alle hier und haben garantiert das gleiche Anliegen. Nämlich, Entschuldigung, die sollte wieder zurück auf ihren Platz. Wunderschön. Also, das gleiche Anliegen und die gleiche Sehnsucht haben, dass sich hier mehr tut. Und nicht nur in Wiesbaden und in Frankfurt und in Mainz. Wäre das eine Sache, dass wir sagen, wir beten jetzt mal zusammen, treffen uns in der Parkstraße 15, so wie wir das vor Jahren schon mal gemacht haben, und dann schauen wir mal. Und das geht natürlich auch per Zoom. Aber anfangen muss man erst mal in Präsenz, sich zu sehen, sich kennenzulernen. Also, meine Anregung an euch. Und ich bin gespannt und hoffe und bete, dass jemand diese Initiative aufgreift. Einen nicht zu übersehenden Text in unserem Amtsblatt. Gebet für Kelkheim. Es geht um die Menschen. Es geht nicht darum, dass nächsten Sonntag 10 neue hier sitzen, sondern es geht um die Menschen, dass sie gerettet werden zum ewigen Leben, dass sie dazukommen zur Braut Christi, dass das Reich Gottes sich stärker ausbreitet hier in unserer Stadt und dass wir nicht unsere Menschenfurcht, unsere Resignation vor uns herschieben und den Kopf nach unten. Ah ja, jetzt hätte ich gerne die Folie. Ja, der Mann sieht doch ganz toll aus, ne? Ansteckend, sehr ansteckend. Der hat wirklich resigniert, der weiß nicht weiter. Sabine, nächste? Ja. Was lest ihr aus diesem Gesicht? Ja. Ja. Erwartung, ja. Wir lassen das Bild mal stehen. Also das ist das, was ich gerne in euch wecken möchte. Unser Gott ist noch nicht mit uns am Ende. Die Bibel sagt, Jesus kommt. Er kommt immer. Er kommt jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue kommt er zu uns, um zu sagen, guten Morgen, da bin ich. Komm, wir marschieren los. Wir gehen ins Büro, wir gehen in die Schule, wir gehen auf den Arbeitsplatz, wo immer ihr seid, in die Praxis, auf die Bank. Oh, ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Ich gehe ins Büro. Also, Wir gehen zusammen dahin. Und dann lass die anderen durchaus mal spüren, was das bedeutet, dass ich in dir lebe. Gott sei Dank gibt es heute große Firmen. Da steht am schwarzen Brett irgendwo in der Nähe vom Eingang im Erdgeschoss Einladung zum Gebet an alle Christen. Treffpunkt, viertes OG, Raum 131 oder irgend sowas. Ja? In vielen Firmen ist das heute normal. Wer hat sowas erlebt, miterlebt in seiner Firma? Oh ja, Sabine und Ralf, wunderbar. Erzählt den anderen davon. Ja, ich glaube, das ist mutmachend, wenn man in seiner Umgebung Christen hat. Und wenn wir wüssten, dass in unserer Umgebung, manchmal im selben Haus oder im Nachbarhaus, Christen sind, dann können wir überlegen, was machen wir mit dem lebendigen Adventskalender? Da träume ich schon lange von. Auch das wollte ich vor ein paar Jahren initiieren. Ich dachte, oh Hilfe, das ist viel Arbeit. Aber ihr als Gemeinde, ihr habt es ja schon initiiert. 24 Personen. Naja, einige können es zweimal machen. Ich mache auf jeden Fall mit, vor meiner Garage, mit Glühwein und Plätzchen und mit Adventsmusik. Was für eine Chance, was für eine Chance haben wir. Lasst sie uns nutzen. Seid ihr Weihnachten, nicht Weihnachten, im Advent auf dem Weihnachtsmarkt?
Wir machen hier was.
Bitte?
Wir machen hier was.
Ah, okay. Vor der Tür. Ja, für Laufpublikum. Ja, also das sind so die vielen kleinen Dinge und euer Bibel- und Weinabend ist natürlich auch so eine Gelegenheit. Also wichtig ist, dass wir uns von der Hoffnung wieder anstecken lassen. Dass wir uns nicht dieser Furcht und Resignation hingeben, sondern dass wir sagen, ich bin bereit heute. Nicht übermorgen, nicht nächsten Sonntag, sondern heute DNS, den nächsten Schritt zu tun. Also, lebe mit Hoffnung, egal wie deine Situation aussieht. Vertraue auf Jesus, richte den Blick aufs Kreuz, nach oben. Daher kommt alle Hilfe, woher denn auch sonst. So, das Schulterklopfen, auch wird schon. Ist zwar nett gemeint, bringt aber nichts. Im Römer 15, Vers 13 heißt es, der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass er überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.